Radio Prag, Nachrichten.
Zeman wird im April nächsten Jahres US-Präsident Trump besuchen. Mehrheit der Tschechen will Staatspräsident weiter direkt wählen. Messe für Opfer des Anschlags in Berlin wird in der Karl-Borromäus-Kirche in Prag gelesen. Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman wird wahrscheinlich im April nächsten Jahres US-Präsident Donald Trump besuchen. Dies teilte Zemans Sprecher Jiří Ovčáček am Donnerstag dem Nachrichtenportal Novinky.cz mit. Der Monat April sei im Auge gefasst worden, weil der Präsident Zeman eine Auszeichnung von einer namhaften jüdischen Organisation in den USA erhalte, sagte der Sprecher. Trump habe bereits Zemans Einladung zu einem Gegenbesuch angenommen, dessen Termin noch fixiert werde, so Ovčáček. Trump und Zeman hatten schon Anfang Dezember miteinander ein Telefongespräch geführt. Eine große Mehrheit der Tschechen möchte den Staatspräsidenten weiterhin direkt wählen können. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Median hervor. Der tschechische Rundfunk hatte sie in Auftrag gegeben. Insgesamt 84% der Befragten sagten, dass sie bestimmt oder eher für die Beibehaltung der Direktwahl seien. Damit liegt die Zustimmung höher als noch im April 2015. Damals waren es 78%. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU wird das Budget für die europäische Landwirtschaft um 7 Milliarden Euro jährlich gekürzt. Es werde notwendig sein, mehr zu sparen als bisher, sagte der tschechische Landwirtschaftsminister Marian Jurečka am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK. Die EU-Länder denken dem Christdemokraten zufolge daran, für die Zeit nach 2020 die dritte Säule der gemeinsamen Agrarpolitik zu errichten. Ein Gottesdienst für die Opfer des Anschlags in Berlin wird am 4. Januar 2017 um 15 Uhr in der St. Karl-Borromäus-Kirche auf der Prager Kleinseite zelebriert. Dies teilte die Deutsche Botschaft in Prag auf ihrer Webseite mit. Die Heilige Messe wird in tschechischer und deutscher Sprache gelesen. Die Arbeiten an der Restaurierung des Kreuzwerks im Loreto im nordböhmischen Rumburg werden nächstes Jahr beendet. Die römisch-katholische Pfarrei hat finanziell Mittel für die Instandsetzung des Kreuzwerks auch von deutschen Spendern bekommen. Die Öffentlichkeit wird die Werke ab Mitte September 2017 besichtigen können. Dies teilte die Projektmanagerin des Dekanats Rumburg, Clara Magrova, am Donnerstag mit. Die Restaurierung des Kreuzwerks wird 313.000 Kronen, umgerechnet ca. 11.600 Euro, kosten. Die Loreto-Kapelle in Rumburg wurde 1707 erbaut. Der ehemalige tschechische Fußballnationalspieler und Ex-Bundesliga-Profi František Straka geht als Trainer nach Ägypten. Der 58-Jährige übernimmt dort den Verein Ismaili. Man habe mit Straka einen Vertrag über 1,5 Jahre abgeschlossen, gab der Verein am Mittwoch bekannt. František Straka war im Oktober 2014 bei Slovan Bratislava entlassen worden und hatte seitdem kein Engagement mehr als Trainer. Straka ist einer der wenigen tschechischen Spieler, die noch zu kommunistischen Zeiten nach Westdeutschland wechselten. 1988 wurde er Libero bei Borussia Mönchengladbach. 1991 ging er zu Hansa Rostock. Seine Trainerlaufbahn begann Straka 1999 beim Wuppertaler SV. Zum Abschluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien meist heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 3 bis plus 1 Grad Celsius, bei Sonne bis zu 4 Grad. In Lagen ab 8000 Metern werden 3 Grad Celsius erreicht. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und das sind heute unsere Themen. Antarktis. Tschechische Wissenschaftler werden erneut auf dem eisigen Kontinent forschen. Was sie diesmal vorhaben, das berichten wir in unserem ersten heutigen Beitrag. Rallye Dakar. Die schwerste Motoretappenfahrt der Welt beginnt und wieder sind auch einige tschechische Unerschrockene dabei. Soweit unser Tagesecho. Anschließend stellen wir Ihnen dann das Januarprogramm des Tschechischen Zentrums in Wien vor. Das aber erst in gut 10 Minuten in unserem Aviso. Mein Name ist Till Janzer und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserer Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Musik. Erneut sind Wissenschaftler aus Brünn in die Antarktis aufgebrochen. Das Team der Masaryk-Universität besteht aus 17 Experten unterschiedlicher Fächer. 2 Monate lang wollen die 2 Frauen und 15 Männer auf der tschechischen Gregor-Mendel-Polarstation verbringen. Sie liegt auf der James-Ross-Insel, einem Teil der Antarktis, der nicht durchgehend von einer Eisschicht bedeckt ist. Es ist ein relativ angenehmer Teil des ansonsten eisigen Kontinents. Im derzeitigen antarktischen Sommer liegen die Temperaturen dort in der Regel zwischen -5 und +10 Grad. Im vergangenen Jahr haben die tschechischen Wissenschaftler den bisherigen Temperaturrekord für die Antarktis gemessen, 17,8 Grad plus. Das ist nicht unerheblich, denn im Mittelpunkt der Forschung stehen der Klimawandel und seine Folgen. Der Geograf Daniel Nivelt leitet die Expedition. Gegenüber dem tschechischen Fernsehen erläuterte er.
Wir haben dieses Jahr mehr Pflanzenphysiologen dabei als in den vergangenen Jahren. Sie erforschen schon seit längerem die Moose und Flechten auf der Insel. Höheren Bewuchs gibt es dort nicht. Diesmal wollen sie herausfinden, wie weit Moose und Flechten auf der Insel verbreitet sind. Das geschieht sowohl bei eigenen Erkundungen im Terrain als auch mit Hilfe von Drohnen. Zudem kommen Infrarotkameras zum Einsatz, mit denen wir zu weiteren Erkenntnissen über die Biotope gelangen können.
Laut Nivelt wollen die Experten die neuen Daten mit denen von vor 10 Jahren vergleichen. Die Frage lautet, wie sich am Bewuchs der Klimawandel zeigt. Um die Erderwärmung geht es auch bei der Erforschung des Permafrostbodens. Konkret nehmen die Wissenschaftler jenen Teil des Bodens unter die Lupe, der im antarktischen Sommer auftaut.
Der Rand der Antarktis, wo auch die James-Ross-Insel liegt, hat sich in den vergangenen Jahren aber erstaunlicherweise leicht abgekühlt. Bisher ist das nur eine in ihrer Dauer schlecht einzuschätzende Delle im langfristigen Trend. Denn die nahe antarktische Halbinsel war von den 1970er bis in die 1990er Jahre einer der Teile der Welt, der sich am meisten erwärmt hat. In den vergangenen 10-12 Jahren ist es nun wieder zu einer leichten Abkühlung gekommen. Doch die Daten aus den Jahren schwanken sehr. Daher möchten wir weitere Fakten sammeln und sie mit jenen von anderen Gegenden der Antarktis vergleichen.
Auf der James-Ross-Insel mache sich der Klimawandel besonders in der Trockenheit bemerkbar, sagt der Forscher. In der Regel werden 400 bis 500 Milliliter Niederschlag pro Jahr gemessen. Zum Großteil geht dieser aber gar nicht über dem Land nieder, sondern wird vom Wind ins Meer geweht.
Nur wenig Feuchtigkeit bleibt auf der Insel. Wenn in Zukunft Gletscher und Permafrostböden als Feuchtigkeitsspender abtauen und sich die Niederschlagsmenge nicht erhöht, dann kann das für die Ökosysteme vor Ort sehr gefährlich werden. Und das bereits im kommenden Jahrhundert.
Das Wissenschaftsteam auf der Gregor-Mendel-Station ist dieses Jahr erstmals international besetzt. Mit dabei sind auch eine Slowakin und ein türkischer Forscher. Von der James-Ross-Insel gehen wir nun direkt ganz weit in den Norden. Denn wir kommen zur Rallye Dakar. Ihre 39. Auflage wird am kommenden Montag gestartet, und zwar in Asunción in Paraguay. Am Start werden auch 13 Rennfahrer aus Tschechien sein. Über ihre Chancen sowie die unglaubliche Rückkehr eines Motorradfahrers erfahren Sie mehr von Lothar Martin.
Die Rallye Dakar wird zum 8. Mal in Südamerika ausgefahren. Mit Paraguay ist ein weiterer Ausrichter hinzugekommen. Es ist das 5. Land des Kontinents und der 29. Staat insgesamt, in dem das härteste Motorsport-Etappenrennen der Welt ausgetragen wird. Die aktuelle Rallye hat 12 Etappen und endet am 14. Januar in Buenos Aires. Die Strecke ist 8.818 Kilometer lang. Sie führt von Asunción über Bolivien nach Argentinien. Besonders schwierig werden vor allem die bolivischen Etappen in den Höhenlagen der Anden sein, meint Motorradfahrer Onche Klimchev.
Für
mich persönlich sind diese Etappen sehr schwer und psychisch belastend, denn man steht schon gegen 2:30 in der Nacht auf, wenn es oft noch frostig ist oder regnet. Danach fährt man durch die weitläufigen Anden, gegen die Alpen in Europa nur ein kleines Mittelgebirge sind. Das sind wirklich hohe Berge. Und wenn man dort bei einem Gewitter oder anderem ungünstigen Wetter fahren muss, strengt das sehr an. Und dann noch um 2:30 Uhr aufstehen, das mag keiner.
Klim Chiv startet zum dritten Mal bei der Rallye Dakar. Dass er überhaupt am Start ist, grenzt schon an ein Wunder. Im Januar ist der 21-Jährige nämlich auf der 9. Etappe der Rallye schwer gestürzt.
Ich
erlitt einen Beckenbruch, kugelte mir das Hüftgelenk aus und hatte zudem Beschwerden in der Milz und dem Brustkorb. Die Heilung dauerte 7 Monate, in denen ich auch nicht Motorrad fahren konnte.
Umso verblüffter war die Konkurrenz, als Klim Chiv Mitte August bereits wieder an einer Rallye in Nordafrika teilnahm. Eine Woche darauf startete der Motorradfahrer aus Pardubice bei einem großen Rennen in Griechenland und belegte einen hervorragenden 2. Platz. Wichtiger für ihn aber sei der Test seines Körpers gewesen. Er wollte herausfinden, ob diese den Belastungen eines harten Rennens schon wieder standhält. Und Klim Chiv machte eine für ihn erfreuliche Erkenntnis.
Seitdem fahre ich mit einem ganz anderen Bewusstsein. Ich spüre, wie mein Körper wie von selbst auf die Beanspruchung reagiert. Aber ich tue auch alles, damit sich ein Sturz wie im Januar nicht wiederholt.
Bei seiner ersten Teilnahme an der Rallye Dakar im Jahr 2015 belegte Ondřej Klim Chiv einen sehr guten 20. Platz. Im Vorjahr konnte er das Rennen wegen des Sturzes nicht beenden. Doch ab Montag will er wieder angreifen.
Im Januar 2017 werde ich wieder auf Anschlag fahren und ich hoffe, dass mir nach der Erfahrung des letzten Jahres das Glück hold ist und sich das Blatt wendet. Das wäre schön.
Klim Chivs persönliches Ziel ist es, mit weniger als 2 Stunden auf den Sieger in Buenos Aires anzukommen. Neben ihm hat Tschechien weitere 4 Motorradfahrer, ebenso viele Buggy- und Lkw-Besatzungen sowie ein Rennteam im Pkw-Klassement am Start. Und wer von ihnen hat die besten Chancen? Dazu der Rallye-Experte des tschechischen Rundfunks Jan Žíha.
Die beiden Rennpiloten Aleš Lopreis und Martin Kolomi, die mit einem Tatra-LKW unterwegs sind, haben für mich die besten Chancen. Ein großes Comeback in der Buggy-Konkurrenz aber hat sich auch Josef Machacek vorgenommen. Auch er hat das Potenzial für eine vordere Platzierung. Und wir werden Sie selbstverständlich in unseren Berichten über mögliche Erfolge oder Misserfolge der tschechischen Teilnehmer auf dem Laufenden halten. Sie hören weiter Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Auch der Januar steht im tschechischen Zentrum Wien im Zeichen von Václav Havel. Und das vor allem auf der Leinwand und mit prominentem Besuch. Außerdem kann man in der Herrengasse diesmal sezessionistische Schnörkel bewundern. Zu guter Letzt begleitet das tschechische Zentrum die österreichischen Leser auf einer Reise von Südböhmen nach Havanna. Martin Kraffel leitet das tschechische Zentrum in Wien. Strachinja Butschan hat sich mit ihm über die Highlights des aktuellen Programms unterhalten.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos.
Herr Kraffel, auch im Januar geht das Gedenken an Václav Havel weiter. Der ehemalige tschechische Präsident wäre ja 2016 80 Jahre alt geworden. Auch sein Tod jährte sich im Dezember zum 5. Mal. Seit Oktober läuft im Theatermuseum in Wien eine Ausstellung zu Václav Havel. Wir haben ja bereits in einer vorhergehenden Sendung darüber gesprochen. Im Januar sind im Begleitprogramm zur Ausstellung 2 Filme. Welche denn?
Wir werden zusammen mit dem Filmarchiv Austria in Metro Kinokulturhaus Wien 2 Filme zeigen, wie Sie gesagt haben, und zwar den Bürger Havel, Občan Havel, und den Film Abgang, Odcházení. Der Dokumentarfilm Bürger Havel ist von Pavel Koutecký und Miroslav Janek. Es ist eine Langzeitreportage. Die Filmkamera begleitet über 13 Jahre Václav Havel, seine Mitarbeiter, Freunde und Vertrauten und gibt Einblick hinter die Kulissen des Alltags des ersten Präsidenten der Tschechischen Republik. Der Film Abgang ist quasi ein Filmregiedebüt von Václav Havel, und sogar in Anwesenheit seiner Ehefrau. Es ist die Geschichte eines Wendepunktes im Leben eines Menschen. Der alternde Dr. Wilhelm Rieger hatte über Jahre die hochrangige politische Funktion des Kanzlers inne um die er kürzlich gebracht wurde. Der Film handelt aber nicht nur vom Abgang eines Politikers, sondern von Phänomen Veränderung allgemein und einem klassischen Dramenthema, dem Ende eines Menschen, das Ende einer Epoche, das Ende einer Gemeinschaft und das Ende einer Liebe. Nach Wien kommt am 20. Januar, wenn wir diesen Film Abgang zeigen, die Ehefrau von Václav Havel, die tschechische Schauspielerin und ehemalige First Lady Dagmar Havlová-Veškrnová. Und sie wird neben dem Filmgespräch auch ihre Stiftung Vize 97 vorstellen, die sie zusammen mit Václav Havel gegründet hat.
Kommen wir nun aber zu einer anderen Ausstellung und diesmal geht es direkt bei Ihnen im Tschechischen Zentrum um Architektur. Gezeigt werden Fotografien des Historikers Dr. Peter Schubert. Was hat er denn mit seiner Kamera eingefangen?
Die Ausstellung, die Herr Professor Peter Schubert vorbereitet, zeigt verschiedenste Jugendstilfassaden von Kaspar bis Ostrau und präsentiert eine Dokumentation von Wiener Jugendstilarchitektur, die Baumeister aus den Ländern der böhmischen Krone entwarfen. Viele ihrer Bauwerke gehören heute zu Sehenswürdigkeiten, die in Reiseführern nicht fehlen dürfen. Bis heute prägt zum Beispiel die Zeit der Sezession das Aussehen Wiens, wie unter anderem Brücken und Stationen der heutigen U-Bahn eindrucksvoll zeigen. Zahlreiche wichtige Architekten stammten dabei aus den böhmischen und mährischen Ländern, wie zum Beispiel Josef Maria Olbrich, der Entwerfer der Wiener Sezession. Seit Jahren beschäftigt sich Historiker und Fotograf Peter Schubert mit dem Jugendstil. Europaweit fotografiert er häufig abseits allbekannter Plätze Jugendstilarchitektur und dokumentiert so versteckte bis bisher unbekannte Jugendstildetails an Wohnhäusern, Villen, Ämtern und Kirchen oder sogar auf Friedhöfen. Sein Archiv umfasst an die 31.000 Fotografien aus 24 Ländern Europas. Im Tschechischen Zentrum Wien zeigt Peter Schubert Jugendstilfassaden und Details aus Städten der Tschechischen Republik von Marienbad, Pilsen, Prag über Brünn, Austerlitz, Olmütz bis Luhačovice oder Troppau. Die Ausstellung eröffnen wir am 17. Januar um 19 Uhr und sie bleibt im Tschechischen Zentrum Wien in der Herrengasse 17 bis Ende März. Um am 2. Februar wird Herr Professor Peter Schubert im Bildervortrag Jugendstilarchitektur in Österreich-Ungarn vorstellen.
Von der Architektur kommen wir nun aber zur Literatur und auch ein bisschen mehr in die Gegenwart. Eine tschechische Schriftstellerin bringt kubanischen Jazz über Südmeere nach Österreich. Was hat es damit auf sich?
Es geht um Markéta Pilátová und ihr Roman Tsunami Blues. Protagonistin des dritten Romans der gefeierten tschechischen Autorin ist die junge Trompeterin Karla Klimentová, die im Spanisch-Studium an der Universität in Olmütz auf die charismatische Professorin trifft, mit der sie dann unerwartet auf eine Expedition zu kubanischen Oppositionellen in Havanna und in die Provinz der Karibikinsel aufbricht. Das Tschechische Zentrum Wien organisiert zusammen mit dem Kulturministerium der Tschechischen Republik für Markéta Pilátová ein Österreich-Tournee mit diesem Roman und zwar in der deutschsprachigen Fassung. Der Roman wurde von Mirko Kretsch übersetzt und wurde bei Braumeler Literaturverlag im Dezember dieses Jahres herausgegeben. Die Lesungen von Markéta Pilátová finden an drei Orten statt, und zwar in Salzburg, Graz und Wien. In Salzburg ist es an der Universität Salzburg am 12. Januar. In Graz tritt Markéta Pilátová in der Steiermärkischen Landesbibliothek am 7. Februar. Und in Wien wird sie dann am 8. Februar in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur lesen.
Ein aktueller Stoff mit den kubanischen Oppositionen natürlich nach dem Tod Fidel Castros auch und auch viele Gemeinsamkeiten mit Tschechien und der Tschechoslowakei natürlich. Zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Ausblick, wenn wir den wagen können. Im Jahr 2017 stehen an sich keine großen Jubiläen an, wie zum Beispiel zu Karl IV. Im Jahr 2016. Haben Sie im Tschechischen Zentrum Wien trotzdem ein großes Highlight für dieses Jahr eingeplant? Ich denke da vielleicht an die Charta 77, die auch ihren Geburtstag feiert.
Genau so ist es. Wir werden natürlich 40 Jahre von Charta 77 erinnern, weil gerade in Österreich ist es ein großes Thema. Österreich hat 1968 viele Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei genommen und hat sich um sie gekümmert. Wir bereiten Filmvorführungen, Debatten und auch eine Ausstellung vor. Und mehr werde ich bei unserem nächsten Aviso verraten. Und für den Herbst des Jahres 2017 sind wir wieder bei der Buchmesse Buch Wien dabei. Und ich finde es auch toll, dass das Musikfestival Waves Vienna die Tschechische Republik als Gastland vorstellen möchte.
Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Danke, gleichfalls einen guten Rutsch.
Martin Kraffel war dies, Leiter des Tschechischen Zentrums in Wien. Und mit diesem Programmausblick geht unsere heutige Sendung so langsam zu Ende. Von mir bleibt nur noch der Hinweis. Ihre Anmerkungen und Kommentare können Sie auch auf dem Facebook-Profil der deutschen Sendung von Radio Prag posten. Zudem sind wir per Handy zu empfangen. Einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks herunterladen und Radio Prag ist auch unterwegs, immer dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.